Ich weiß nicht, ob du das schon mal überlegt hast, was darf dich dein Glauben kosten? Hast du ein Limit gesetzt, was dein Glaube dich darf kosten? Vielleicht ein Thema Geld. Hast du dir mal gesagt, wie viel das Maximum darf weggehen für deinen Glauben? Vielleicht 400 Franken im Monat? Maximum vielleicht der 10. Teil vom Nettolohn? Oder Thema Freunde. Darf dich dein Glauben ein Freund oder vielleicht maximum 2 Freunde kosten, weil du Christ bist oder nicht? Oder wie ist es mit der Zeit? Wie viel Zeit darf dich dein Glauben kosten? 90 Minuten in der Woche? 3 Stunden? 3 Stunden, ich habe ausgerechnet, das würde lange für den Sonntagsgottesdienst und dann jeden Tag noch 10 Minuten Bibel lesen. 3 Stunden. Wie viel darf dich dein Glauben kosten? Ich glaube nicht, dass du dir schon mal so konkret die Gedanken gemacht hast oder die Frage so gestellt hast. Und gleichzeitig bin ich überzeugt, dass du dir die Frage ständig stellst. Einfach nicht so offensichtlich. Aber ich glaube, in uns hinein stellt sich die Frage immer wieder. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele aus gesammelten 18, aus den letzten 18 Jahren von meinem Leben. Nehmen wir das Thema Sonntagmorgen. Sonntagmorgen nach einer DVD-Nacht. Ich liege schön in meinem weichen Pfulmen. Geniesse es. Und dann klopft es an die Tür. Eine liebreizende Stimme ist meine Mutter. Benni, wir fahren in einer halben Stunde Gottesdienst. Willst du nicht langsam aufstehen? Obwohl ich noch im Halbschlaf bin, noch fast Tiefschlaf, komme ich blitzschnell ins Rechnen. Und ich bin super in Mathe, selbst im Tiefschlaf fange ich an zu rechnen. Was kostet es mich jetzt denn? Entweder noch eine Stunde, zwei, drei weiter schlafen, das Bett geniessen oder mich ins Auto quälen, in der Gemeinde so tun, als wäre es normal, dass ich so verquollene Augen hätte und interessiert der Predigt zuhören, wo ich fast nichts mitbekomme. Wie entscheide ich mich? Wie viel darf es mich kosten? In diesem Fall habe ich vielleicht entschieden, für den Gottesdienst bin gegangen und dann passiert es wie heute Morgen, dass das Töpfchen durchgeht, durch die Reihe geht, oder? Für ein Missionsprojekt, etwas sehr Gutes, Unterstützenswertes, und ich denke, das will ich unterstützen. 50 Franken, ja, ich glaube, 50 Franken geben wir, du sport mir nicht auf. Blöd, es hat nur einen Zehner und einen Hunderter drin. Was darf mir der Glaube kosten? Gib jetzt den Hunderter, ist doppelt so viel, wie ich wollte. Gib ich nur den Zehner, ist ein bisschen mickrig, oder? Oder schaue ich es sogar als Zeichen von Gott an, ja, heute habe ich keinen 50er, ich habe 50er, den gibt es jetzt halt nicht. Was darf mich der Glaube kosten? Montagmorgen, ähnliche Situation wie am Sonntag. Liebreizende Stimme wird durch einen quäkenden Wecker ersetzt. Die Zeit wird 3 Stunden vorgestellt. Und es geht nicht um Gottesdienst, sondern um stille Zeit. Das mal entscheide ich mich dagegen und sage, ach komm, ich lese im Zug noch die Bibel. Ist gut, okay, ist gut. Ich schlafe noch eine halbe Stunde. Und spätestens im Zug merke ich, dass es eine Fehlentscheidung war. Wer die S12 am 7. Uhr am Morgen von Seuzach auf Zürich kennt, der weiss, dass die absolut vollgestopft ist. Du hockst in deinem Abteil, hast einen Fensterplatz ergattern können, 3 Leute rundherum mit ihren Taschen und Rucksack, noch 5 Leute, die im Gang stehen und alle warten nur darauf, dass du die Bibel führen nimmst, dass sie dich blöd anschauen, oder? Was darf dich dein Glauben kosten? Nimm die Bibel nicht zu führen, riskiere, dass die Leute alle mich anschauen und denken, was ist das für ein Frömmler? Vielleicht sogar noch ein blöder Spruch kommt. Oder entscheide ich mich doch, so zu tun, als würde ich schlafen, ans Fenster liegen und einfach zu betten? Was darf mein Glaube kosten? Ich glaube, jeder von uns beantwortet die Frage jeden Tag wieder aufs Neue, ganz unbewusst, wenn wir uns immer wieder entscheiden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Karte von letzter Woche, den Verfolgungsindex. Die Länder darauf, die farbig sind, das sind die, die den Glauben ein bisschen mehr kosten als bei uns. Dort geht es wahrscheinlich nicht darum, was mich kostet, die Bibel am Morgen führen zu nehmen. Also es kostet auch etwas. Aber dort sind die Konsequenzen viel grösser. Es kostet mehr. Interessanterweise, haben wir letzte Woche auch schon kurz angeschaut, sind das die Länder, wo Leute auch oder gerade trotzdem zum Glauben kommen. Obwohl der Glaube objektiv gesehen mehr kostet, Leute, die sich entscheiden für ein Leben mit Jesus. Und ich habe den Eindruck, bei uns, hier in der Schweiz, kommen Leute manchmal schneller an den Punkt, wo sie sagen, das kostet mich zu viel. Der Glaube kostet mich zu viel. Und ihr merkt, wir sind jetzt mit drin im Thema Hingabe. Was darf uns der Glaube kosten? Hat etwas mit Hingabe zu tun? Wie viel darf Jesus von mir haben und wie viel nicht? Und ich glaube, jetzt so nach diesen 5 Minuten, wo wir eingestiegen sind ins Thema, es ist für niemanden von uns ein angenehmes Thema. Es fordert uns raus. Es ist nicht so, dass wir da hocken und einfach geniessen, wie wenn ein Komiker vorne stehen würde. Sondern wir merken, es hat etwas mit mir zu tun. Es könnte mir etwas kosten, wenn ich mich dem Jesus ganz angebe. Es ist nichts, was wir gerne haben. Interessant ist, die Bibel beschönigt nichts. Sie macht ganz klar Milchbüchli-Rechnung und zeigt auf, was wir überkommen. Was wir überkommen, wenn wir ein Leben mit Jesus führen. Die Bibel sagt ganz klar, wenn du dein Leben Jesus angibst, hast du Vergebung, ein ewiges Leben, kommst den Heiligen Geist über, du hast Kraft zum Leben, du hast ein sinnerfülltes Leben, massenhaft Verheißungen. Ich kann jetzt nicht auf alle eingehen. Aber wenn wir die Bibel lesen, sehen wir auch ganz klar, es hat Konsequenzen. Du kannst nicht Christ sein und das Positive überkommen, ohne gleichzeitig auch dein Leben anzugeben. Die Bibel sagt, wenn du Christ sein willst, fordert das ein Opfer. Gott will nicht wenig, er will auch nicht viel, er will alles. Wer will Christ sein, der sagt Gott und dann will ich dein ganze Leben. Es gibt eigentlich Möglichkeit für einen Kompromiss nicht. Wir haben manchmal das Gefühl, der Glaube kostet in gewissen Regionen dieser Welt das Leben. Und das ist es so. Aber ich glaube, es ist falsch, dass es nur gewisse Regionen betrifft. Ich glaube, der Glaube kostet in jeder Region dieser Welt das Leben. Weil Gott fordert unser Leben und sagt, wenn du glauben willst, wenn du Christ sein willst, dann gib mir dein Leben. Das Leben kostet so oder so. Und in gewissen Regionen dieser Welt kostet das Leben sogar physisch. Vielleicht kann man es so sagen. Aber das Leben kostet es eigentlich auf jeden Fall. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Scharnierbibelstelle von letzten Sonntag. Ich habe 3 Scharnierbibelstellen eingeblendet, wo so einen ersten und einen zweiten Teil von einem Buch verknüpfen. Einen ersten theoretischen Teil und einen zweiten praktischen Teil zum Thema Glauben. Und ich habe hier den Römer 12, Vers 2 vorgelesen. Und habe gesagt, eigentlich würde auch der erste Vers dazugehören. Ich habe ihn aber nicht gelesen und darum holen wir das heute nachher. Römer 12, Vers 1. Sagt der Paulus, eben in dieser Übergangsstelle, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen ist. Er hat aufgezeigt, was der Gewinn ist vom Glauben. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Die Bibel ist ganz klar und sagt, hey, die angemessene Antwort auf das, was Jesus für uns da hat, ist, dass ihr euer ganzes Leben Jesus angebt. Nichts Halbpatziges. Es ist ein Opfer, euer ganzes Leben Gott angeben. Das ist ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst. Christsein bedeutet Hingabe. Christsein bedeutet immer Hingabe. Und Hingabe bedeutet, ich gebe mein ganzes Leben an. Nicht einfach nur einen Teil, nicht nur einfach den Bereich, der mich nicht schmerzt. Das ganze Leben. Und so kommt automatisch immer wieder die Frage, was darf denn der Glaube kosten? Was darf dich dein Glauben kosten? Bist du bereit, das ganze Leben anzugeben? Nicht nur den Bereich, der locker vom Hocker Jesus angegeben wird, sondern auch der Teil, der dich wirklich etwas kostet. Hingabe ist etwas sehr Herausforderndes, etwas nicht Einfaches für uns. Ist nichts, was jemand von uns mit links würde tun. Manchmal sieht es aus, als würde es jemand sehr einfach machen, wo wir Ehrfurcht haben und denken, hey, diese Person hat es voll begriffen. Dieser Person fällt es so einfach, sich einzugeben. Und wenn wir genauer anschauen, merken wir, auch dieser Person fällt es nicht einfach. Sie hat vielleicht mehr Übung. Weil sie schon seit Jahren das immer wieder einübt und sagt, Jesus, du kannst mein ganzes Leben haben. Und wenn eine gewisse Routine reinkommt, dann sieht es manchmal einfacher aus, aber es ist nicht so, dass es weniger kosten würde. Und was ich immer wieder merke in diesem Thema, es lohnt sich, auf Vorbilder zu schauen. Leute, die es vorleben. Wir brauchen immer wieder Ermutigung in der Gemeinde von anderen, wo wir merken, hey, der lebt das ja auch. den kostet es auch etwas. Ermutigung aus der Bibel, wo uns Gott wieder ermahnt und sagt, schau doch da mal an, da gibt es noch einen Bereich, den du mir nicht angegeben hast. Wir brauchen immer wieder Ermutigung und Ermahnung auf dem Weg von der Hingabe. Und ich habe mir darum heute Morgen 3 Beispiele ausgesucht. 3 Beispiele, die uns Vorbilder sein sollen, die uns ermutigen sollen auf dem Weg von der Hingabe und sollen anregen, unser Leben auch immer wieder neu anzugeben. Das erste Beispiel ist aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, ab dem Vers 21. Das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich einige von uns kennen. Markus, Kapitel 12, ab dem Vers 41. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Jesus ist also in dem Tempel. Er hat sich wahrscheinlich mit den Schriftgelehrten unterhalten. Er war ja oft im Tempel, hat gelehrt, hat diskutiert, die Leute haben Fragen gehabt. Und ich stelle mir vor, so nach ein paar Stunden ist das ermüdend. Jesus sitzt da und zwar in der Nähe vom Opferkasten. Und er beobachtet die Leute dort. Und im Tempel, das muss man sich so vorstellen, das war der Vorhof um den Tempel herum. Und in dem Vorhof hatte es verschiedene Opferkästen gehabt, sogenannte Trompeten. Jede hatte einen eigenen Zweck gehabt. Am einen Ort hat man gespendet für die Erhaltung der goldenen Gefäße, am anderen Ort hat man gespendet für den Bau des Tempels, Renovationen und so. Und bei jedem Opferkasten war ein Tempeldiener und hat gerade Buch geführt, wie viel wird eingeworfen. Das heisst, wenn ich Geld spenden wollte, oder wenn ich Geld spenden wollte, damals wäre ich gekommen und hätte gesagt, 100 Franken würde ich einrühren, der hat das aufgeschrieben. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass Jesus mitbekommen hat, wie viel Geld die Leute eingerührt haben. Und wir lesen, ein Reicher am anderen ist gekommen und hat Geld eingerührt. Eigentlich eine wunderbare Tatsache, oder? Reiche Leute sind gekommen und haben Geld gespendet. Ist auch nicht selbstverständlich. Jesus macht nachher weiter, oder wird uns weiter berichtet, was weiter passiert. All diese Reichen, die da Hunderte, Tausende von Franken eingerührt haben, stellt Jesus jetzt eine andere Person gegenüber. Vers 42. Doch dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa 1 Groschen. Also nach all diesen Leuten, die viel Geld können einrühren konnten, kommt eine arme, alte Frau, nein, ob sie alt ist, wissen wir nicht, aber sie war eine Witwe. Witwen hat man erkannt, sie hatte besondere Kleider angehabt. Darum hat man gewusst, sie ist eine Witwe, die jetzt da kommt. Und sie hat genau 2 Kupfermünzen eingerührt. Ich habe das mal umgerechnet auf heutige Verhältnisse. Es dürften um die 3-4 Franken gewesen für Schweizer Verhältnisse, die die Frau eingerührt hat. Nichts im Verhältnis zu diesen 100, zu diesen 1000, zu diesen 10'000 Franken, die vorhin die reiche Elite eingeworfen hat. Die Frau hat nicht die Möglichkeit gehabt, mehr Geld einzuwerfen. Gut, denken wir, wenn die Reichen haben mehr gegeben, das ist auch richtig. Die arme Frau hat nicht mehr geben können, das ist ja gut. Spannend ist, was Jesus jetzt macht. Er stellt die Frau gegenüber von all diesen reichen Leuten und sagt, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. Jesus sagt, schaut mal, diese Frau hat mehr gegeben als die anderen. Mathematisch ist ganz klar auf dem Holzweg. 4 Franken sind nie mehr als 100 Franken, auch nicht mehr als 10 Franken. Aber Jesus hat einen anderen Fokus. Er stellt die Thematik Mangel und Überfluss einander gegenüber. Jesus sagt, die Reichen, die gekommen sind, die haben aus ihrem Überfluss gegeben. Wenn wir mal schauen, die Skala, sagen wir, 35'000 Einheiten, ist das, was ein Mensch braucht zum Leben. Dann sagt er, dann haben die Reichen, die haben vorig genug. Ihr müsst euch das Rohr gefüllt vorstellen. Und nachdem das Rohr vor ist, haben die Reichen immer noch. Das griechische Wort Überfluss bedeutet mehr haben, als man nötig hat. Es fließt über. Man füllt da und es quillt immer weiter. Und es geht immer weiter, es kommt immer noch mehr. Und er sagt, die Reichen, die haben nicht von dem gegeben, was sie da drin haben. Die Reichen haben aus dem Sack gegeben, wo sie da haben, den weiteren Sack, der noch im Auto ist, den Sack, der zuhause noch unter dem Kopfkissen ist. Sie haben von ihrem Überfluss gegeben. Die Witwe aber, die hat von ihrem Mangel gegeben. Die Witwe, ihres Rohr hat so ausgesehen. Wahrscheinlich ist es noch zu viel gefüllt. Da bei 5'000 ist fertig. Es ist sogar nur ein paar Körnchen, die übrig sind. Es ist nur der Holzstock, der da unten ist. Die Witwe hat von ihrem Mangel gegeben. Und er sagt, liebe Leute, darum hat die Witwe mehr gegeben. Sie hatte keinen Überfluss. Sie hat nicht einmal genug zum selber leben. Aber von dem, was sie hatte, was für nichts gelangt hat, hat sie alles gegeben. Und darum sagt er, die Frau hat mehr gegeben als die anderen. Spannender ist ja, wir lesen, sie hat zwei Kupfermünzen eingerührt. Zwei Lepta im Griechischen oder Schärflein, wie der Luther übersetzt. Stellt euch vor, ihr hättet nur zwei Zweifränkler im Portemonnaie. Und jetzt kommt der Aufruf für eine Spende. Wer würde beide Zweifränkler geben? Ich meine, die Frau hätte können sagen, okay Gott, 50-50. Du kommst 2 Franken über, ich behalte 2 Franken. Nein, sie gibt beide. Und das finde ich spannend. Sie hat ja die Möglichkeit gehabt zum Teilen und trotzdem gibt sie alles, was sie hat. Selbst den Mangel gibt sie an. Die Frau gibt ihren Mangel an. Jetzt ist es ja nicht so, dass Jesus sagt, die Reichen haben es falsch gemacht. Jesus sagt nie, dass es falsch war. Im Gegenteil, ich glaube, er hat das sehr geschätzt. Aber er sagt, schaut, die Frau, und er stellt sie in den Mittelpunkt und sagt, das ist Hingabe. Die Frau gibt selbst ihren Mangel an. Ich glaube, es ist noch relativ einfach, etwas vom Überfluss zu geben. Es tut auch ein bisschen weh. Aber eigentlich fehlt es einem ja nicht. Und er sagt, schaut, die Frau, die hat wirklich das Opfer gebracht. Das ist Hingabe. Wenn ein Mensch selbst seinen Mangel Gott angibt. Und ich glaube, da wird es langsam wirklich herausfordernd für uns. Weil Gott uns sagt, ich will, dass du mir auch deinen Mangel gibst. Ich möchte, dass du mir auch deinen Mangel angibst. Und wir tun den Fokus jetzt vielleicht mal ein bisschen auf. Mir geht es gar nicht einfach ums Geld heute Morgen, überhaupt nicht. Dein Mangel an Zeit. Jesus sagt, gib mir deine Zeit. Wie schnell sagen wir, aber ich habe doch keine Zeit. Ich muss noch arbeiten, ich habe noch eine Familie, ich hätte auch gerne noch ein bisschen Hobbys. Und Jesus sagt, gib mir deinen Mangel an Zeit. Oder sagt er, gib mir deinen Mangel an Fähigkeiten. In der Gemeinde suchen wir stetig Mitarbeiter und man hat das Gefühl, es gäbe doch andere, die das besser können. Ich kann doch das nicht, das entspricht doch nicht meinen Fähigkeiten. Und Jesus sagt, hey, gib mir deinen Mangel an Fähigkeiten. Die Geschichte, die wir hier angeschaut haben, hat sehr viel mit meinem eigenen Leben zu tun. Es war Herbst 2012 und innerlich hatte ich abgeschlossen mit dem Pastor. Für mich war klar, ich werde nicht Pastor bleiben. Ich habe nur Mangel gesehen. Ich habe gesehen, ich habe das nicht gut, ich habe das nicht gut. Ich habe überhaupt nicht dem Idealbild von Pastor entsprochen. Das tue ich übrigens auch heute noch nicht, für die, die es nicht gemerkt haben bis jetzt. Und nachher, ich habe eigentlich nur noch auf eine Bestätigung gewartet von Gott, dass ich aufhören darf, Pastor sein. Und nachher habe ich über diesen Text predigen. Und als ich am Samstagabend der Predigt am Üben bin, merke ich, wie ich zu mir selber predige. Wie Gott mir sagt, Benni, gib mir deinen Mangel an. Gib mir deinen Mangel an Fähigkeiten an. Es geht nicht darum, dass du gut bist als Pastor. Es geht darum, dass du mir dein Nicht-Gut-Sein im Pastor-Sein genauso angibst. Gib mir deinen Mangel an. Was darf der Glaube kosten? Was darf dein Glaube kosten? Darf er auch deinen Mangel kosten? Sind wir bereit, unseren Mangel Jesus anzugeben? Darf er den verlangen? Ich möchte zu einem zweiten Beispiel kommen. Eine sehr bekannte Geschichte, die Speisung der 5'000. Ich lese den Text nicht vor, ich erzähle die Geschichte kurz nachher. Jesus und seine Jünger haben sich nach einer längeren Zeit wieder gesehen. Er hat die Jünger ausgesendet, sie sind zurückgekommen. Und nachher haben sie viel zu erzählen und hätten gerne ein bisschen Zeit miteinander gehabt. Also sind sie in ein Boot gestiegen, auf den See rausgefahren. Sie waren wahrscheinlich 2, 3, 4, 5 Stunden unterwegs gewesen. Und als sie auf der anderen Seite nachkommen, sehen sie, das ganze Volk, das wir hinter uns lassen wollten, ist um den See herum ihnen nachgelaufen. Was macht Jesus? Er predigt zu den Leuten. Er nimmt sich Zeit, er predigt. Und plötzlich ist Abend und die Jünger verschrecken und sagen, Jesus, wir müssen die Leute gehen lassen, die müssen zu essen kaufen. Wir können die Leute nicht versorgen. Sie rechnen ihm vor und sagen, wenn wir all die Leute da versorgen wollen, dann langen 200 Taglöhne nicht aus. Dann kannst du 200 Tage arbeiten und die Leute hätten noch nicht genug zu essen. Wir müssen wissen, die 5'000 Leute, die erwähnt sind, das sind nur die Männer. Nehmen wir die Frauen und die Kinder noch dazu, haben wir locker 12'000 bis 15'000 Leute gehabt dort. Alle haben Hunger. Und jetzt kommt es. Jesus sagt zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt doch dir diesen Leuten zu essen. Was passiert? Nach einer kurzen Überforderung, verständlich, kommen die Jünger zu Jesus und sagen, wir haben einfach 5 Brot und 2 Fische, aber das langt nie in die Zahne, was sollen wir machen? Und Jesus nimmt das Essen, bricht das Brot, dankt dafür, sagt die Jünger, sie sollen es verteilen und alle 15'000 Leute haben genug zu essen. Ein mega Wunder, das eingegangen ist in die Geschichte, wo selbst die Leute kennen, die nicht so bewandert sind mit der Bibel. Ich habe mich gefragt, woher sind die 5 Brot und 2 Fische eigentlich an? Weiss es jemand? Ein kleiner Bub, genau. Johannes Evangelium schildert uns nämlich die Geschichte. Ist das einzige Evangelium, soweit ich gesehen habe, wo dort sagt, woher die 5 Brot und 2 Fische kommen. Johannes 6, Vers 9. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Die Jünger haben den Bub gesehen mit dem Lunchpaket, haben ihn weggenommen und zu Jesus gebracht. Natürlich nicht. Ich weiss nicht, wie die Jünger zu dem Brot und zu dem Fisch gekommen sind. Ich vermute mal, dass der Bub die Story mitbekommen hat. Und ist irgendwie süß, oder? Ich vermute, er hat das freiwillig gegeben und hat ihnen gesagt, schau, ich habe 5 Brot und 2 Fisch, vielleicht hilft das. Ist irgendwie noch herzig, oder? 15'000 Leute, die Hunger haben, ich habe noch 5 Brot, hilft das? Und die Jünger bringen es zu Jesus und sagen, also, was ist das schon für so viele Menschen? Ich staune über den Bub, ich meine, der war schlau, der hat das Essen mitgenommen. Er hat einen Lunch für sich. Er hat nicht müssen hungern. Aber er ist bereit, das, was er hat, anzugeben. Für ihn selber hat es gelangt. Aber für den Auftrag, den Jesus hatte, hat es nicht gelangt. Bei weitem nicht. Der Auftrag war, gebt der Menschenmenge zu essen, hoffnungslose Überforderung mit 5 Brot und 2 Fisch. Und vielleicht geht es in unserem Leben manchmal ähnlich. Du musst sagen, eigentlich kann ich etwas noch gut. Und dann kommt der Auftrag von Gott. Und du merkst, du bist hoffnungslos überfordert. Für dich selber würde es vielleicht langen, aber nicht für den Auftrag, den Gott für dich hat. Und du merkst plötzlich, wie begrenzt du bist. Du musst sagen, ich packe es nicht. Jesus, ich habe doch nur 5 Brot und 2 Fische. Und die Geschichte ist für mich eine gewaltige Ermutigung, zu sehen, was passiert, wenn wir unseren Mangel Gott angeben. Die Jünger haben ihren Mangel Gott angegeben. Einfach das, was sie hatten. Mehr haben sie nicht bieten können. Und zu sehen, Jesus erwartet auch nicht mehr. Er weiß ja, was er uns geschenkt hat. Wir können Jesus nicht enttäuschen, im Sinne von, du, es hat mir irgendeiner geschaffen und der hat mir halt nur so viel Talent gegeben, und sagt Jesus, du bist ein Witzknolle. Ich habe dich geschaffen, ich weiss, denke, wie viel das ich dir gegeben habe. Was du für Möglichkeiten hast. Ich will ja gar nicht, dass du mir mehr gibst. Aber gib mir das, was du hast, und ich mache den Rest dazu. Und am Schluss, aus diesen 5 Brot und 2 Fisch, sind 12 Körbe Reste vorher. Und wir reden heute von Lebensmittelverschwendung. Ich weiss nicht, ob die 12 Körbe wirklich noch irgendwo gebraucht worden sind. Ich hoffe es. 12 Körbe waren vorher, wegen diesen 5 Brot, die ein Bub angegeben hat. Einfach weil er bereit war, seinen Mangel Jesus anzugeben. Und zum Schluss noch ein drittes Beispiel. Eins aus dem Heute und Jetzt. Nein, aus dem Jetzt nicht. Vor 5 Jahren etwa. 3-4 Jahre. Und zwar in der FG Gwatt, wo ich noch Jugendpastor war, haben wir einen Jugendleiter gehabt, der an der Bibelschule in Beatenberg studiert hat. Und die Bibelschüler sind unter euch, wissen, als Bibelschüler ist man immer knapp in Kasse. Weil man muss die Studiengebühren selber finanzieren. Und so ist es ihm auch gegangen. Raffi hat er geheissen, Jugendleiter und Bibelschüler, kein Geld, dafür ein Auto. Das ist manchmal komisch, Bibelschüler und Auto, aber kein Geld. Item war am Sonntagmorgen in einer Predigt von Frank Bigler. Und er hat uns herausgefordert und gesagt, überleg dir, was könntest du Gott aus Dankbarkeit zurückgeben? Und er hat ganz klar das Portemonnaie angesprochen und gesagt, überleg dir, wo kann ich jemandem, einer Person, was nötig hat, oder einem Werk, einer Institution, was nötig hat, etwas spenden, aus Dankbarkeit für das, was Gott da hat. Freiwillig. Und der Raffi ist zwar sehr angesprochen, aber sagt, hey, ich habe wirklich kein Geld im Moment. Mein Auto, erst gerade eine Reparatur gehabt, ich weiss noch nicht, wie ich die Rechnung zahle. Wie soll ich jetzt da jemandem Geld geben? Und entscheidet sich, nicht einzugehen auf das Angebot. Am Abend geht er in den Jugendgottesdienst in der Region. Und es geht Kollektenbecher durch. Er ist wieder angesprochen, es kommt ihm die Predigt von morgen in den Sinn. Er nimmt das Portemonnaie vor und sieht, er hat noch 5 Franken. Und er entscheidet sich ganz bewusst, die 5 Franken jetzt halt doch einzugehen. Dann hat das Gott auch so gesagt, für ihn sind die 5 Franken viel gewesen. Ich kenne die Situation, 5 Franken können wirklich viel sein als Bibelschüler, weil man kommt ja zu essen und Logis und alles hat man, aber irgendwo mal, wenn man unterwegs ist, halt noch irgendein Hamburger oder so, ist schon fein. 5 Franken ist mega viel, es gibt 2 Hamburger sogar. Und er entscheidet sich, die 5 Franken einzurühren, hat das Gott abgegeben, hat nicht mehr weiter daran gedacht, ist heimgefahren. Und wie man es so macht am Beatenberg, wenn man als Student reinkommt, man geht zuerst zu den Postfächer, schaut, ist etwas gekommen über das Wochenende. Und das Einzige, was er hat, ist ein Kuvert mit seinem Namen ohne Absender. Und ihr wisst schon, was kommt. In dem Kuvert, wo er es auftut, sind 5 blaue Nötchen drin. Nicht die ganz grossen, aber die mittelgrossen mit 2-0 dran. Er hat 100-fach zurückerstattet bekommen, was er parat war, ist zu geben. Die Gescheiden unter euch fragen jetzt, ja, wäre das Kuvert nicht da gewesen, wenn er es nicht gegeben hätte, die 5 Franken. Wissen wir nicht, wahrscheinlich schon. Also wäre es schon dort gewesen. Aber ihn hat das unglaublich beeindruckt. Hat er gesagt, hey, ich habe Gott meinen Mangel angegeben. Als ich zuerst nicht parat war, er hat noch eine zweite Predigt gebraucht und dann habe ich es doch gegeben. Und am Abend komme ich es 100-fach zurücküber. Ich will nicht sagen, dass er jedes Mal, wenn er Geld spendet, das 100-fach zurücküberkommt. Also verlehnt euch nicht auf das, auf die Rechnung. Ich wollte damit sagen, Gott belohnt Gehorsam, Gott belohnt Hingabe. Er segnet Hingabe, er segnet es, wenn wir unseren Mangel angeben. Ich kann euch sagen, seit dem Moment, wo ich Jesus meinen Mangel angegeben habe im Predigersee, seitdem habe ich Freude am Predigersee. Voran habe ich mehr als 3 Jahre gekämpft, könnt Sarah fragen, wir haben viel Leben gehabt, wo wir diskutiert und gestöhnt und geklönt haben und seitdem ist es Freude. Nicht, weil es einfacher oder angenehmer geworden ist, aber weil ich darf wissen, Jesus füllt meinen Mangel aus und ich darf in dem meinen vorwärts gehen. Und das ist mein Wunsch für jeden von uns, dass wir das dürfen erleben, wo wir da in Römer 12, Vers 1 gesehen haben. Der Gottesdienst, der wahre Gottesdienst, die Hingabe, dass wir motiviert sein, ermutigt sein und sagen, Jesus, und ich gebe dir mein ganzes Leben an. Ich gebe dir auch meinen Mangel an. Das soll mein Gottesdienst sein. Was darf der Glaube kosten? Was darf dein Glaube kosten? Darf er auch deinen Mangel kosten, deine Schwächen, deine Krankheit, deine Probleme oder nur das, wo du gut drin bist? Ihr habt alle auf euren Stuhl oder auf dem Zwischenbrettli habt ihr so einen weißen Zettel und bei der einen hat es noch einen Schreiber dort. Ihr habt die Möglichkeit, Folgendes aufzuschreiben dort drauf. Was ist dein Mangel? Was ist aktuell dein Mangel vielleicht an Zeit? Was ist dein Mangel an Geld? Dein Mangel an Gesundheit, an Gaben und Fähigkeiten? Hast du die Möglichkeit, dort aufzuschreiben? Oder wo du sagst, hey, da fühle ich mich überfordert. Ich habe nur 5 Brot und 2 Fische zu bieten. Schreib doch auf den Zettel und sag Jesus, ich habe nur das und das. Das sind meine 5 Brot und 2 Fische. Wir werden anschliessend in eine Lobpreiszeit übergehen. Wir haben ein Kreuz da vorne. Und ich möchte euch ermutigen, bringt euren Mangel vor Jesus. Bringt ihn zu Jesus. Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich, symbolisch. Weil ich glaube, es hat eine mega ermutigende Wirkung auf alle anderen, die da rein hocken. Weil sie sehen, wie Leute da vorne gehen. Und jeder weiss, auf dem Zettel steht ein Mangel. Und zu sehen, andere bringen ihren Mangel zu Jesus, das ermutigt, seinen eigenen Mangel auch zu bringen. Und es hilft einem selber, die Entscheidung wirklich festzumachen. Nicht einfach nur im Kopf, okay, ich gebe meinen Mangel auch an, sondern bewusst aufschreiben, das ist mein Mangel. Und den führen zu bringen und zu sagen, Jesus, jetzt gehört er dir. Und vielleicht gibt es nachher weitere Konsequenzen, die auf das folgen. Ist einfach mal ein erster Schritt, wo ihr die Möglichkeit habt, das muss niemand, aber wo ihr die Möglichkeit habt, das auszudrücken. Genau. Die wetten, haben auch die Möglichkeit, Gebet oder Seelsorge bereits in Anspruch zu nehmen. Die Seelsorgehelfer werden hinter sie beim Infodesk und je nachdem würden wir dann halt aus dem Raum rausgehen, einfach, dass man ein bisschen mehr Ruhe hat, dass man einander auch versteht. Einfach das als ein weiteres Angebot, wenn ihr sagt, ich will mit jemandem zusammen beten für meinen Mangel, weil es mir wirklich schwerfällt. Ich würde gerne beten zum Abschluss und dann steigen wir ein in die Lobpreiszeit. Vater, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist, der uns so viel geben will. So viele wunderbare Verheißungen in deinem Wort. Und ich bin auch so froh, dass du so klar bist und ja, nicht eine Mogelpackung verkaufst und auch ganz klar sagst, was Glauben kostet, was Nachfolge kostet. Und es ist so schwierig, es entspricht unserem Naturell überhaupt nicht, uns anzugeben. Vor allem nicht unseren Mangel auch noch anzugeben. Dort, wo wir eh schon zu wenig haben. Und da bitte ich dich um Kraft und um Mut, einfach deinem Wort zu folgen, deinem Aufruf zu folgen und zu erleben, wie befreiend und wie wunderbar das ist, wenn du dich um unseren Mangel kümmerst, wenn nicht mehr wir selber mühen, sondern wenn du der bist, der etwas Wunderbares daraus machen kann. Amen.